InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten.
Ja, willkommen zum InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige Infektiologinnen aus Hamburg. Wir, das sind Annette Hennigs.
Hallo, guten Abend.
Till Koch.
Hi.
Und ich, Elena Terhalle. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns immer gerne an info@infektiopod.de oder an @infektiopod in den sozialen Netzwerken. Und falls ihr uns besonders unterstützen wollt, lasst uns doch eine Bewertung bei Spotify, Apple Music oder so da. Das hilft uns immer sehr. Heute ist Mittwoch, der 7.5.2025 und heute haben wir wieder uns ein großes Thema vorgenommen, wo es eigentlich um den Staph aureus geht. Wir hatten schon mal eine längere Folge zum Staph aureus zusammen mit Stefan Hagel aus Jena. Und heute können wir aber so ein paar Updates liefern. Und zwar war Till auf der ESCMID, auf der Europäischen Konferenz für Infektiologie und Mikrobiologie, und hat uns einige News zum Staph aureus mitgebracht. Aber Annette wollte jetzt erstmal nochmal beginnen mit so ein paar allgemeinen Infos.
Ja, genau. Ich fange einmal an, so ein bisschen nochmal zur Epidemiologie und zu den Grundlagen. Sonst empfehlen wir natürlich gerne unsere Folge, die wir schon aufgenommen haben. Da geht es wirklich ganz ausführlich nochmal um alle möglichen Informationen zu Staph aureus. Also wir kennen Staph aureus als Erreger für Blutstrominfektionen, ist eine grampositive Kokke, die sozusagen relativ schwer verlaufende Blutstrominfektionen machen kann, mit auch einer signifikanten Mortalität, bis zu 30% 30-Tages-Mortalität. Staph aureus-Bakterien weltweit sind so verantwortlich für über 1 Million Todesfälle pro Jahr. Das heißt, es ist ein wirklich absolut bedeutender Erreger von sowohl ambulant erworbenen Infektionen als aber auch nosokomialen Infektionen, also im Krankenhaus erworbenen Infektionen, sei es durch katheterassoziierte Blutstrominfektionen, durch Venenverweilkanülen oder zentrale Venenkatheter oder eben ambulant durch Hautläsionen kann der Erreger eintreten in die Blutbahn und macht dann eben insbesondere bei Patienten mit zum Beispiel vorerkrankten Herzklappenprobleme, kann Spondylodyszitiden, also Wirbelkörperentzündungen oder Bandscheibenentzündungen hervorrufen. Also es ist auf jeden Fall ein Erreger mit wahnsinnig hohem Potenzial, ganz viel Flurschaden anzurichten. Und interessanterweise, obwohl er doch so häufig ist, so präsent und wir auch wissen, dass er wirklich ganz, ganz viele Probleme macht, ist die Datenlage zu, wie behandeln wir den eigentlich am besten echt, ich möchte mal sagen, schlecht. Also eigentlich weiß man nicht so richtig, was ist denn jetzt das beste Antibiotikum. Also wir wissen schon, es gibt Antistaphylokokkenpenicillin, wie zum Beispiel Flucloxacillin. Und es gibt aber auch Erstgenerations-Cephalosporine, wie das Cefazolin. Das sind schon die Medikamente, die eine überlegende Wirksamkeit bei geringem Nebenwirkungspotenzial haben. Aber wir wissen eigentlich nicht, welches von beiden jetzt eigentlich besser ist. Und wenn man sich so die weltweite Verteilung anguckt, wer behandelt eigentlich Staph aureus wie, ist das tatsächlich auch sehr unterschiedlich. Also hier in Europa sind wir immer noch sehr Richtung Flucloxacillin unterwegs, also im Antistaphylokokkenpenicillin. Das ändert sich so in meiner Wahrnehmung tatsächlich gerade so ein bisschen in Richtung Cefazolin. In Nordamerika ist man schon überwiegend mit Cefazolin dabei in der Erstlinientherapie und weltweit ist das tatsächlich sehr unterschiedlich, wie behandelt wird.
Habt ihr beide eine Idee, woran das liegt, dass die vor allem in den USA schon viel, viel mehr Cefazolin einsetzen?
Ich persönlich weiß es ehrlicherweise nicht, nee. Nee, ne? Also warum das so ist, nee.
Ich meine, es gibt ja viel, werden wir ja gleich auch noch drauf eingehen, auch schon viel indirekte Hinweise, die sozusagen zumindest nicht Unterlegenheit des Cefazolins angedeutet haben. Vielleicht sind die dann da, also würde ich es mal positiv interpretieren, näher an der Literatur dran. Aber andererseits, genau, in Australien jetzt in dieser einen Umfrage, die auf die Annette gerade angespielt hat, war jetzt ganz viel Cloxacillin oder Flucloxacillin-Benutzung. Weiß jetzt nicht, ob das nur daran liegt.
Ich finde das nur ganz spannend, dass das so unterschiedlich verbreitet ist, obwohl die Datenlage, wie Annette ja gerade schon gesagt hat, gar nicht so gut ist.
Nee, genau. Und es gibt natürlich noch historisch tatsächlich so Überlegungen, da kann Till auch nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen, dass das Cefazolin bei sozusagen hoher Erregerlast und viel Erregern so Probleme mit einem sogenannten Inoculum-Effekt hat. Also, dass man tatsächlich bei hoher Erregerlast eine verminderte Wirksamkeit vom Cefazolin hat. Das sind meines Wissens nach vor allen Dingen Daten aus dem Labor, also aus dem mikrobiologischen Labor. So richtig klinische Korrelation, dass es tatsächlich schlechter ist, gibt es nicht. Aber es gibt, wie gesagt, auch keine guten, gab bislang keine guten Daten, die diese beiden Medikamente direkt miteinander verglichen haben. Hm. Und da muss man sagen, finde ich schon, hat sich jetzt so in den letzten 1-2 Jahren, gab es da schon so ein bisschen groundbreaking Anstrengungen, das sich besser anzugucken, wo jetzt die ersten Ergebnisse auf der ESCMID eben auch vorgestellt worden sind. Also da haben wir alles ein bisschen drauf gewartet, insbesondere das SNAP-Trial, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber es gibt tatsächlich auch eine Studie aus Frankreich, die nennt sich Cloceba, also Cloxacillin versus Cefazolin for Methicillin Susceptible Staphylococcus Bacteremia. Und das ist tatsächlich eine randomisierte, kontrollierte Nicht-Inferiority-Studie. Also das ist tatsächlich das witzig, das ist, weil es ja einfach ist, ist es tatsächlich relativ neu. Also das ist tatsächlich ganz cool. Das war eine klinische Studie, die in Frankreich durchgeführt worden ist, 2018 bis 2023. Und die Hypothese, die man beweisen wollte, war sozusagen, Cefazolin ist nicht unterlegen, aber vom Nebenwirkungsprofil besser, also bessere Sicherheitssignale. Und man wollte sich eben die Effektivität und Sicherheit von Cefazolin versus Flucloxacillin anschauen. Man hat eine Nicht-Inferiority-Grenze von 12% angesetzt in dieser Studie und hat gesagt, man müsste dafür eben mit ausreichend Power 315 Patienten einschließen. Die primären Endpunkte waren Überleben an Tag 90, negative Blutkulturen an Tag 3 oder Tag 5, kein bakteriologischer Relapse, also kein Wiederaufflammen der Blutstruminfektion und Clinical Cure an Tag 90, also keine Symptome mehr, die mit der Infektion in Verbindung gebracht worden werden. Und sekundäre Endpunkte gab es dann auch eine Reihe, aber das sozusagen, das waren die primären Endpunkte, sozusagen der therapeutische Erfolg an Tag 90. Und die
genau,
und
Tag 90 ist sicherlich so, die Tag 90 Mortalität ist sicherlich der wichtigste Outcome-Parameter davon, ne? Und so die auch der härteste. Da gibt es ja auch immer wieder ein bisschen Bewegung drin und auch Diskussionen, welchen Mortalitätstag soll man sozusagen nehmen? Soll man irgendwie nach Tag 30 gucken, nach Tag 60, nach Tag 90, vielleicht auch erst nach 180? Genau, gut ist natürlich meistens sich alle anzugucken, aber man muss einen, es gibt keiner immer nur einen primären Outcome-Parameter sozusagen geben. Das heißt, man muss einen festlegen, den man als primären Outcome sich anguckt. Und da hatte sich meiner Beobachtung nach so durchgesetzt, dass man jetzt Tag 90 nimmt. Ne? Das ist gleich im SNAP-Trial auch der Fall.
Ja, und ich glaube auch gerade auch bei diesen schweren Blutstruminfektionen ist es ja schon so, dass man natürlich die Patienten vielleicht noch so mit Ach und Krach durch die ersten irgendwie 3-4 Wochen durchkriegt, aber dann natürlich diese ganzen Folgeschäden und da spielt natürlich auch Medikamententoxizität dann am Ende eine Rolle. Wenn man jetzt jemanden 6 Wochen mit einem Antibiotikum behandelt, kann man vielleicht auch Toxizitäten, die dann auch wiederum zur Mortalität führen, auch einfach erst viel später sehen. Also das ist schon sicherlich sinnvoll, da eher längerfristig zu gucken. Also es gibt ja auch die nach Sepsis oder Endokarditis dann so 1-2 Jahre überleben und das sieht man dann auch nochmal deutlich runtergehen, einfach die Langzeitfolgen.
Genau. Wobei je länger hinten raus man guckt, desto stärker nimmt sozusagen das Rauschen eigentlich zu, ne? Deswegen, also man sieht dann oft nach, sind jetzt auch von Poet und so, sind ja auch so ganz Langzeitdaten veröffentlicht worden. Da sieht man auf jeden Fall auch noch erstaunlicherweise ein Signal, aber das nimmt halt das Rauschen zu.
Also nochmal kurz zu dieser Cloceba-Studie zurückzukommen. Alle Patienten über 18 mit einer positiven Blutkultur konnten eingeschlossen werden. Es gab ein paar Ausschlusskriterien, Vorbehandlungen gegen MSSA, mehrere unterschiedliche Erreger im Blut. Also das kann man alles nachlesen. Das sind so die, denke ich mal, die klassischen Ausschlusskriterien. Klinische Zeichen eines Strokes, also ein Schlaganfall oder Hirnabszess war unter einer Meningitis. Ich denke, das liegt daran, dass man auch hier wieder historisch ja annimmt, dass Cefazolin möglicherweise nicht ganz so gut in den Liquor oder ins Hirngewebe penetriert. Das ist wahrscheinlich ja auch, stimmt ja wahrscheinlich auch nicht oder nicht so extrem, dass man es nicht machen würde. Aber so steht es immer noch in den Leitlinien drin, auch für Hirnabszesse. Und dann gab es eben noch so ein paar andere Ausschlusskriterien. Genau, und diese Patienten wurden dann eben quasi randomisiert 158 zu Cefazolin, 157 zu Fluxloxacillin, dann gab es so ein paar Dropouts und am Ende wurden dann 115 und 108 eben in die Analyse eingeschlossen. Und interessant hier auch wieder tatsächlich, dass man von den über 3.500 gescreenten Patienten dann am Ende irgendwie nur 300 eingeschlossen hat. Also das ist natürlich wieder so ein Monsteraufwand, ehrlicherweise, für diese Patienten. Also das ist schon sehr interessant.
Das ist aber die Regel von diesem klassischen RCT. Ne? So ist das,
genau.
Dass man weniger, also eine einstellige Prozentzahl der Leute dann wirklich auch einschließt.
Echt ein Mega-Aufwand, wirklich. Wirklich krass. Genau, und also von der Population muss man sagen, war das gut verteilt, so insgesamt, also gleiche Anzahl von Tumorpatienten in beiden Gruppen, auch die Comorbidity, also Charles Comorbidity Index waren in beiden Gruppen gleiche Anzahl männlicher versus weiblicher Patienten. Genau, also da, das muss man sagen, war ganz gut gematcht. Ein bisschen mehr Intensivpatienten in der Fluxloxacillin-Gruppe.
Genau, wobei das war insgesamt sehr wenig, ne? Da waren in der Fluglox-Gruppe und nur 4% in der Cefazolin-Gruppe, ja.
Genau. Das war insgesamt eher wenig. Aber das, wie gesagt, das war eigentlich ganz gut gematcht. Und auch die Ätiologien der Bakteriämien waren relativ gleich verteilt. Also tatsächlich der Hauptteil waren katheterassoziierte Bakteriämien, gefolgt von Bakteriämien of unknown origin, dann Knochen- und Weichteilinfektionen, Abszesse, Harnwegsinfekte, aber tatsächlich in beiden Gruppen jeweils 4 bzw. 5% Endokarditiden, also tatsächlich eher wenig, auch wenig respiratorische Infektionen. Also Katheter-assoziierte oder Unknown-Origin-assoziierte Bakteriämien.
Genau, du hast gerade ja schon den Inoculum-Infekt angesprochen und nur nochmal zur Wiederholung, das ist ja der Effekt, den man in vitro, also im Reagenzglas beobachtet hat bei Cefazolin, dass eben, wenn das Inoculum, also die Menge der Bakterien, wenn die sehr groß ist, dass dann das Antibiotikum nicht mehr so gut wirkt. Und da man hat eben sehen können, dass eine bestimmte Penicillinase, die BLA-Z heißt, dafür verantwortlich ist. Und von denen gibt es jetzt 4 verschiedene Typen, A, B, C, D. Und die BLA-ZA-Penicillinase, beziehungsweise das Gen dafür, kann man mit der PCR detektieren, die ist wohl verantwortlich dafür, diesen Cefazolin-Inoculum-Effekt in vitro hervorzurufen. Die haben eben sehr aufwendige, mit routinemäßig PCR-Untersuchungen durchgeführt, um diese BLA-Z-Allele zu messen von diesen 4 Typen A, B, C, D. Und uns interessiert jetzt eben vor allem A. Und da ist rausgekommen, dass ungefähr bei einem Drittel diese für den Inoculum-Effekt verantwortlich gemachte Penicillinase gemessen wurde. Das wird gleich bei dem Outcome nochmal ganz interessant sein, weil das ist so ein bisschen unique für diesen Closiba-Trial, dass sie das gemessen haben.
Wenn man sich jetzt das Gesamt-Outcome von allen Patienten nämlich tatsächlich anguckt, da sieht man, dass sozusagen die primären Endpunkte sich nicht signifikant unterscheiden. Also nicht Unterlegenheit ist sozusagen weit entfernt vom Margin, den man festgelegt hat, gezeigt worden. Also das funktioniert quasi genauso gut wie Fluxloxacillin. Wenn man sich jetzt aber dann tatsächlich, und das haben die in dieser Studie gemacht, die Performance der beiden Medikamente anguckt in den Isolaten, die eben diesen BLA-ZA Strain Penicillinase, der assoziiert ist wahrscheinlich mit einem Inoculum-Effekt, versus die Isolate, die eine andere Penicillinase hatten. Dann sieht man in diesem Forest-Plot, wo dann eben immer gezeigt wird, Cloxacillin performt besser oder Cefazolin performt besser, dass doch tatsächlich bei Treatment Success, also dem primären Endpunkt, Survival an Tag 90 und Clinical Success an Tag 90, das sich so ein bisschen verschiebt in Richtung Fluxloxacillin sei besser. Also man muss sagen, das geht alles über die Mittellinie, das ist nicht hoch signifikant und es gibt einige Endpunkte, sowas wie bakteriologischer Success und auch bakteriologischer Relapse an Tag 90, da macht das offensichtlich keinen Unterschied, aber das sind so Signale, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Also man muss sagen, das ist in der Gesamtanalyse, sieht man ja, dass es kein signifikanter Unterschied ist. Insofern stellt sich für mich immer noch die Frage, ist es jetzt tatsächlich ein klinisches Problem? Was waren das für Patienten, die diesen BLA-ZA-Strain hatten? Waren das vielleicht Patienten, die vielleicht schwierig zu behandelnde Sources hatten oder nicht source-kontrolliert waren? Also ich finde, das lässt noch Fragen offen, ist aber schon ein Indiz dafür, dass es möglicherweise da eben doch Assoziationen gibt mit bestimmten Penicillinasen, wo Cefazolin möglicherweise nicht so gut performt wie das Flucloxacillin. Aber ich persönlich bin großer Fan von Cefazolin, habe jetzt auch noch nicht in der klinischen Praxis gemerkt, dass das irgendwie schlecht funktioniert, aber das ist natürlich N gleich 1 und subjektiv.
Ja, ja genau. Andererseits, die N-Zahlen von den BloodZA-Strains waren auch nicht sehr viel höher als 1, also die waren sozusagen um die 20 immer, ne? Also genau.
So, also so insofern, man weiß es einfach nicht. Aber es ist schon, also man sieht es schon, das reißt so ein bisschen aus, ne? Aber genau, ich glaube, wir brauchen einfach mehr und größere Studien und das ist ja alles in der Mache quasi, insofern werden wir da hoffentlich schlauer werden.
Super, und das war jetzt die Effektivität, also da haben wir eine Nicht-Unterlegenheit gesehen, wie ist es denn mit der Safety?
Ja, und das ist natürlich jetzt super, also die Safety und die Nebenwirkungen sind, und das muss man sagen, kennen wir glaube ich alle aus der klinischen Praxis, sind deutlich besser mit dem Cefazolin, ne? Also man hat hier tatsächlich 0% Kidney Injury. Das ist ja so eine der Haupt- und ich würde auch sagen, manchmal therapielimitierende Nebenwirkungen für das Flucloxacillin. Also man hat insgesamt mehr Adverse Events und auch Severe Adverse Events in der Flucloxacillin-Gruppe oder Cloxacillin-Gruppe. Und das wird eben vor allen Dingen getrieben durch eine Nephrotoxizität, die über Acute Kidney Injury hier dargestellt wird. 6% in der Cloxacillin-Gruppe und 0% in der Cefazolin-Gruppe. Es gibt dann noch andere Nebenwirkungen, so ZNS-Nebenwirkungen, 2% Flucloxacillin, 0,7% in der Cefazolin-Gruppe. So von der Leber, also Hepatotoxizität, sind beide Gruppen ungefähr gleich, sehr gering. Also 1 bis 2 Patienten haben da irgendwie Adverse Events erlitten. Aber es ist tatsächlich wirklich insbesondere die Niereninsuffizienz, die dann eben auch in einem höheren Prozentsatz zum Abbruch des Studienmedikaments geführt hat in der Flucloxacillin-Gruppe. Und das ist, glaube ich, was, das hören wir jetzt gleich auch noch im Snap-Trial, das ist wirklich ein Problem mit dem Flucloxacillin, einfach diese Nephrotoxizität. Also ich finde es tatsächlich eine spannende Studie. Man muss sagen, man kann, glaube ich, feststellen, Cefazolin ist nicht unterlegen, so über die Gesamtpopulation der untersuchten Patienten. Vom Nebenwirkungsprofil sicherlich besser, also weniger problematisch als Flucloxacillin. Und diese Rolle von dem BLA-ZA-Gen und die Bedeutung für Inokulum und Therapieerfolg oder Misserfolg, da sind meiner Meinung nach noch Fragen offen. Also es gibt, wie gesagt, so ein paar Signale hier, aber wie das sich jetzt wirklich in die klinische Praxis übertragen lässt, bin ich mir unsicher.
Super. Ja, dann machen wir mal die Überleitung zum Snap-Trial, der jetzt sozusagen, das war nämlich auf der ECCMID eigentlich ganz interessant, weil das in der gleichen Session präsentiert wurde, dieser Closiba-Trial und der Snap-Trial. Und da gab es auch nochmal zwei sozusagen so ein bisschen Senior-Leute, die das Ganze nochmal eingeordnet haben. Also das war eigentlich echt eine coole Session auf jeden Fall.
Und es gibt zu dem Snap-Trial auch eine tolle Podcast-Folge von einem meiner Lieblingspodcasts. Der heißt Breakpoints und ist von der Society of Infectious Disease Pharmacists aus den USA. In der Folge sind die beiden Hauptakteure und Studienkoordinatoren des SNAP-Trials, Stephen Tong und Joshua Davis, zu Gast und erklären anhand von ganz vielen Beispielen die Statistik des Trials ganz toll. Ich werde jetzt einige von diesen Beispielen auch gleich greifen, aber wenn ihr das Original hören wollt, hört das euch doch gerne entweder bei Breakpoints oder auch bei dem anderen Podcast Communicable diese Hybridfolge an.
Also ich stelle den Snap-Trial vor. Snap steht ja für Staph aureus Network Adaptive Platform und das ist ja der Trial, glaube ich, wenn man so in der Infektiologie-Community drin ist, der jetzt schon seit ein paar Jahren Leute, die sich mit Staph aureus Blutstrominfektion beschäftigen, also genau, wo wir, glaube ich, alle ziemlich interessiert sind, schon jetzt bei dem Rollout von dem Trial, das schon alle sehr interessiert verfolgt haben. Und zwar einerseits wegen, also sozusagen aus einem quantitativen Grund, weil es einfach so ein großer Trial ist, das werden wir gleich noch sehen, aber auch aus einem qualitativen Grund, weil das ein sogenannter adaptiver Plattform-Trial ist. Und was das bedeutet, das würde ich jetzt ganz gerne im ersten Teil ein bisschen genauer einmal mir angucken. Und zwar ganz konkret müssen wir über die beiden Worte adaptiv und Plattform reden. Und wir fangen mal mit adaptiv an. Und das adaptiv meint nämlich eine sogenannte Bayes-Statistik, also Bayesian Clinical Trial Design heißt es auf Englisch. Und das geht zurück auf Thomas Bayes. Das ist so ein im 18. Jahrhundert lebender englischer Mathematiker und Pfarrer gewesen. Der hat wohl die Grundlagen anscheinend zu dieser statistischen Überlegung geliefert. Und das ist eben abzugrenzen zu der klassischen oder auch frequentistischen Statistik. Das ist auch ein Name, den man sonst noch nicht so oft gehört hat. Ich hatte ihn zumindest noch nicht so oft gehört. Aber was diese frequentistische Statistik meint, das sind die normalen Trials, wie wir es gerade bei Clusiba gehört haben, wo wir, wenn wir diesen Trial designen, uns einmal überlegen, was sind die primären Endpunkte, die wir messen wollen und was sind die sekundären Outcomes. Dann gibt es oft Serious Adverse Events oder andere Adverse Events, die reported werden können. Manchmal sind die solicited, also vorher definiert. Manchmal sind sie aber auch unsolicited, also dass man einfach irgendwas melden kann. Und das wird dann alles erfasst in dem Trial und hinterwertet man es aus. So. Es dauert dann viele, viele Jahre und man hat eigentlich während des Trials keine Möglichkeiten mehr, darauf Einfluss zu nehmen. Genau, und das ist jetzt eben etwas, was diese Base-Statistik verspricht, anders zu machen. Also in dieser Base-Statistik geht es eben darum, Unsicherheit mit Wahrscheinlichkeit zu modellieren. Also man will nicht nur Ja-Nein-Entscheidungen treffen. Die Grundlage ist, dass man sagt, dass man vor dem Experiment, vor dem Trial, den man machen will, schon eine Annahme hat, eine sogenannte a priori Verteilung oder Wahrscheinlichkeit für ein, dass etwas wahr ist, zum Beispiel für den Effekt von einem Medikament in diesem Fall. Und die Daten, die ich dann in dem Trial gewinne, aktualisieren diese a priori Wahrscheinlichkeit, von der ich sozusagen starte, und dann habe ich sowas, was man eine posteriore Wahrscheinlichkeit oder eine posteriore Verteilung nennt. Und a priori Wahrscheinlichkeit klingt vielleicht auch erstmal so ein bisschen kompliziert, aber es ist eigentlich relativ aus dem Alltag bekannt, würde ich sagen. Also zum Beispiel erscheint die Wahrscheinlichkeit, dass ein sechsseitiger Würfel eine bestimmte Augenzahl würfelt, da ist die a priori Wahrscheinlichkeit relativ intuitiv 1:6. Und auch aus dem klinischen Alltag ist uns das Konzept von so a priori Wahrscheinlichkeiten relativ geläufig. Wenn jetzt eine Patientin in die Notaufnahme kommt mit Husten und Fieber, dann haben wir ja schon eine Vermutung, also wir haben eine a priori Wahrscheinlichkeit, was die Person haben könnte, zum Beispiel eine Pneumonie. Sagen wir mal, vielleicht wir glauben so mit 50-50 daran, das könnte vielleicht eine Pneumonie sein, könnte noch was anderes sein. Und jetzt machen wir ein Röntgenbild und gucken, ob wir da drin Infiltrate sehen. Und wenn wir diese zusätzliche Information bekommen, dann modelliert das die Wahrscheinlichkeit, die a priori Wahrscheinlichkeit, dass es eine Pneumonie ist, die wir vorher schon hatten. Und die steigt jetzt und ist jetzt gewissermaßen sowas wie die posteriore Wahrscheinlichkeit, die dann vielleicht bei 90% liegt, wenn wir auf dem Röntgenbild ein Infiltrat gesehen haben. Ne? Und man hat das dann angewendet jetzt bei dem Snap-Trial zum Beispiel so, dass man die a priori Wahrscheinlichkeit, dass Fluclox und Cefazolin gleich sind oder sozusagen nicht überlegen und nicht unterlegen sind, die hat man so relativ auf Null gesetzt und hat gesagt, wir würden jetzt erstmal davon ausgehen, so a priori, dass die ungefähr gleich sind. Genau, und dann kommt sozusagen das Besondere dieser Statistik, dass man es eben adaptieren kann, während der Trial läuft. Und diese ganzen Dinge, wie man das adaptiert, das muss man sich aber schon vorher überlegen. Also das ist auch ganz wichtig zu sagen, adaptive Trials sind nicht, also they are not a way to make things up as you go along. Also man kann das dann nicht sozusagen nach Belieben ändern, weil man gerade irgendwie was misst, sondern muss es vorher schon alles sehr genau definieren. Aber wie wir jetzt gleich sehen werden, kann das eben erlauben, dass man adaptive Anpassungen währenddessen macht. Und am Ende kriegt man dann auch deutlich interpretierbarere Aussagen, weil wenn man sich sonst so einen klassischen RCT durchliest, dann kann man hinterher sagen, ja, jetzt hatten wir hier einen P-Wert, der war 0,03 zum Beispiel, wenn es gut läuft, oder vielleicht auch einen, der war 0,047, dann weiß man schon, ist es sozusagen nah dran an der Grenze, wo es wirklich signifikant ist, aber dann weiß man auch nicht, wenn es jetzt 0,051 ist, ist es dann schon gar nicht mehr signifikant, muss ich dann alles verwerfen. Und was hierbei rauskommt, ist relativ verständliche Aussagen. Also es kommt dann sowas raus, wie zum Beispiel, es ist zu 95% wahrscheinlich, dass Behandlung A besser ist als Behandlung B, die wir untersucht haben. Und ich finde, das kann man gut auch Patientinnen und Patienten erklären, wenn man denen sagt, wollen sie lieber Medikament A oder B haben? Und wir haben eine Studie gemacht und da kam raus, dass Medikament A in 95% Wahrscheinlichkeit besser ist als B, würden die meisten wahrscheinlich sagen, dient das nehme ich, aber wenn ich denen sage, der P-Wert war so und so, da kann man nicht viel mit anfangen. Ne? Ein schönes Schlagwort für diese adaptive Komponente ist, dass es einem erlaubt, sowas einzubauen, was man Anticipated Regret nennt, also so eine Art zukünftiges Bedauern in klinischen Entscheidungen durch eben geschicktes Festlegen von Entscheidungsregeln. Also zum Beispiel hätte man sich vielleicht im Verlauf fragen können, wäre es sozusagen schlimm gewesen, wenn wir früher früh aufhören und damit eine bessere Therapie verpassen? Oder wie schlimm wäre es gewesen, wenn wir ein schlechteres Medikament fälschlicherweise für ein besseres halten? Also wir wollen ausbalancieren das Risiko, dass wir eine falsch positive Entscheidung treffen und mit dem, dass wir eine falsch negative Entscheidung treffen. Und dieser Anticipated Regret beeinflusst dann die Schwellenwerte, also ob man zum Beispiel bei 99%iger Sicherheit aufhört oder bei 95er oder bei 99,5%iger. Also das hilft uns, eine Balance zwischen Sicherheit und Effizienz zu finden. Soweit vielleicht erstmal die statistische Vorrede. Und jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Teil. Und das, jetzt hatten wir ja schon adaptiv und jetzt kommen wir zu dem Terminus Plattform. Weil da unterscheidet sich nämlich Snap auch von den klassischen RCTs. Und zwar ist das so aufgesetzt, man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie so eine vier Felder oder wie so eine Matrix eigentlich, sind mehr als vier Felder. Aber es gibt sozusagen einen horizontalen Balken, das sind die vier Domänen. Da geht es darum, was sind die Backbone-Antibiotics, also nehme ich Flulox oder Cefazolin zum Beispiel. Dann gibt es eine andere Domäne, das ist das Adjunctive Treatment, also gebe ich noch Clindamycin dazu oder nicht. Dann gibt es noch eine Domäne, da wird angeguckt, kann ich einen Switch to Oral machen, also kann ich eine Oralisierung auf bestimmte Präparate machen. Und dann gibt es noch so eine diagnostische Domäne, also was ist im PET-CT zum Beispiel rausgekommen. Und dann, das war jetzt sozusagen die horizontale und dazu quergelegt, also jetzt auf der vertikalen Achse, sind die sogenannten Silos. Und das ist jetzt eine Besonderheit von dem Staphylococcus aureus, weil wir kennen ja diese klassische Unterscheidung Methicillin-sensibel, MSSA, und Methicillin-resistent, also MRSA. Das sind schon mal die wichtigen zwei Silos. Und hier bei dem Snap-Trial ist jetzt noch ein drittes Silo dazugekommen, nämlich PSSA, das penicillin-sensible Staphylococcus aureus. Und das sind Bakterien, die eben nicht nur gegen Flulox und Cefazolin und auch Methicillin sensibel sind, sondern die jetzt eben auch gegen das gute alte Penicillin sensibel sind. Und das ist eben eine Gruppe, die wir in den letzten Jahren noch nicht so auf dem Zettel hatten und die jetzt mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Und zu diesem Silo kommen wir auch im späteren Verlauf.
Genau, und das Coole hier ist eben tatsächlich, dass man in dem Silo, in dem man sozusagen ist, also sei es jetzt MSSA zum Beispiel, kann man eben auch in mehreren Domänen teilnehmen, kann, muss aber nicht. Also man kann sozusagen, wir exerzieren das ja auch gerade durch, man kann dann sozusagen als Studienzentrum sagen, okay, wir nehmen jetzt Silo MSSA und nehmen teil an der Domäne Flucloxacillin versus Cefazolin. Dann wollen wir aber nicht Clinda versus kein Clinda, weil, weiß ich nicht, wollen wir irgendwie nicht, und machen aber dann wieder in der Early Switch Domäne. Also das kann man sich tatsächlich so ein bisschen zusammen baukasteln, wie das für das lokale Zentrum Sinn macht, und dennoch können alle diese Patienten dann in ihren Domänen sozusagen zusammengeschmissen und ausgewertet werden. Also das ist tatsächlich ganz, ganz cool.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch deswegen so cool, weil früher, also mit dem klassischen RCT, müsste man für jede diese Fragestellung ja eine eigene Studie aufsetzen. Also man müsste eine eigene Flulox versus Penicillin, eine eigene Flulox versus Cefazolin, eine eigene Clindamycin-Add-on oder nicht und eine eigene Oralisierungsstudie machen. Und dieser Plattform-Approach ermöglicht es jetzt eben, dass einzelne Patientinnen, die behandelt werden, zu mehreren dieser Fragestellungen Antworten liefern. Und das ist, glaube ich, total wichtig und ja wirklich auch im Sinne der Patientinnen und Patienten, die ja auch was sozusagen beitragen und die ja auch möglichst viel Erkenntnisgewinn sozusagen aus ihren Daten gezogen haben wollen. Ja. Gut, genau. Und wir hatten die Quantität auch schon angesprochen. Nachdem wir jetzt adaptiv und Plattform erklärt haben, können wir, glaube ich, zur Quantität gehen. Und die ist sozusagen wirklich schon enorm. Also Annette hat ja auch schon angedeutet, dass Hamburg auch Trial-Site geworden ist. Aber es gibt über 130 oder ich glaube sogar fast 140 mittlerweile schon Orte, an denen rekrutiert wird. Ich glaube, man kriegt nicht wesentlich viel Geld dafür, sondern die meisten machen es so for free eigentlich oder sozusagen aus Überzeugung und Interesse an der komplexen Erkrankung. Genau, überall auf der Welt, also Kanada rekrutiert, Australien, das sind so die am meisten rekrutiert haben, Neuseeland noch, aber sonst Singapur, Israel, UK und so weiter. Und genau, die Zahl der schon rekrutierten Teilnehmenden liegt bei über 4.000 mittlerweile, und das war so ein bisschen die Schallmauer, weil das eben alle bisher zu Staphylococcus Blutstrominfektion publizierten RCTs zusammengerechnet hatten, so knapp 4.000 Teilnehmende. Und da ist sozusagen die Schallmauer, ist jetzt der Snap-Trial vor, ich glaube, ein paar Monaten. Daten geknallt, ne?
Genau, also ich finde es immer noch, ich habe das immer mal so ein bisschen mitverfolgt, es ist ja wirklich ein Wahnsinn, wie schnell die hochrekrutiert haben, ne? Und dass das wirklich weltweit ausgerollt ist. Man merkt wirklich auch so in der Community, dass das ja so ein riesen Prestigeprojekt ist. Also jeder will da irgendwie mitmachen, weil das wirklich einfach eine richtig geile Studie ist. Und deswegen ist da, glaube ich, auch wirklich so viel Druck dahinter, ne? Also ich weiß, UK ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange die dabei sind. Die haben ja auch wahnsinnig viel jetzt rekrutiert und jetzt Deutschland fängt ja jetzt an mit einigen Zentren. Also das ist schon echt cool. Da möchte man schon gerne irgendwie dabei sein.
Genau. Und ich glaube, das Prestige ist das eine. Und das andere ist aber auch wirklich dieser Plattform-Approach, zu dem nämlich auch gehört, dass man den Trial möglichst einfach hält. Und das fängt schon dabei an, dass man zum Beispiel möglichst wenig Ein- und Ausschlusskriterien definiert. Und wenn wir die jetzt mal mit dem Clusiba vergleichen, dann ist die Liste, wenn man sich das so visuell gegeneinander hält, ist es wirklich beeindruckend klein. Also insbesondere die Liste der Ausschlusskriterien. Da steht nicht viel drauf. Also ein paar Dinge kennen wir schon von dem Clusiba-Trial zum Beispiel, dass die Blutkultur bei Einschluss nicht älter als 3 Tage sein darf. Das ist, glaube ich, vernünftig, weil sonst kann man irgendwann keinen richtigen Effekt mehr messen, ne? Wenn die Leute schon seit 2 Wochen eine Bakteriämie haben, ist schon sozusagen viel Wasser den Fluss runtergeflossen. Eine polymikrobielle Bakteriämie macht, glaube ich, auch Sinn. Wenn man noch Gramnegative dabei hat, kann man das nicht so gut studieren, die Antibiotika, die wir einsetzen wollen. Genau, dann, wenn es ein total palliativer Case ist, macht, glaube ich, auch Sinn. Und dann gibt es noch so ein weiches klinischen Deems not appropriate. Also, dass man so sagt, das passt irgendwie nicht. Das ist, glaube ich, auch normal, dass das drin ist. Aber ansonsten können alle eingeschlossen werden, insbesondere auch besonders kranke Subgruppen, Endokarditis, gut, die waren bei Clusiba auch ein paar drin, aber auch ZNS-Infektionen, Schwangere, auch Kinder, sozusagen, es gibt auch einen Kinderteil. Genau, also die können alle eingeschlossen werden. Das ist schon, glaube ich, ganz gut, weil es auch erstens pragmatisch ist, also für die Leute, die rekrutieren, ist es einfacher und zweitens bildet es ja auch das wahre Leben mehr.
Der Kinderteil heißt übrigens Snappy, wollte ich nur sagen.
Süß, das wusste ich noch nicht. genau, und diese Praktikabilität drückt sich darin aus, dass von den 13.000 gescreenten Personen über 4.000, hatten wir ja gerade schon gesagt, eingeschlossen wurden. Also über 30% der Leute, die gescreent wurden, konnten eingeschlossen werden. Und das ist eben, wenn man es mit den, ich weiß nicht, ob es jetzt 8 oder 9% waren, die bei Clusiba oder bei ähnlichen RCTs eingeschlossen wurden, das ist sozusagen ein dramatischer Unterschied. Und das erklärt, glaube ich, zu einem wesentlichen Teil, warum der Trial so erfolgreich war. Und wenn ich jetzt so den Hauptverantwortlichen beim Sprechen zugehört habe, dann hat man schon rausgehört, dass die das auch gar nicht so einfach war in der Trial-Erstellung und dass die sich sozusagen mit Händen und Füßen dagegen wehren mussten, immer noch mehr sekundäre Endpunkte aufzunehmen, immer noch mehr kleine Unterstudien Verästelungen zu machen. Und da sind die aber anscheinend sehr hart geblieben und haben gesagt, wir machen es sozusagen möglichst pragmatisch, möglichst einfach im Design und überlegen uns vorher ein paar Dinge, die uns interessieren. Und den Rest wollen wir gar nicht erfassen, weil das macht nur zu viel Arbeit. Genau, und die primären und sekundären Endpunkte sind auch ein bisschen ähnlich, also All-Cause-Mortality nach 90 Tagen war der primäre Endpunkt und dann gab es bestimmte sekundäre Endpunkte, die für alle Patienten, also über alle Domänen und auch über alle Silos hinweg gleich waren, zum Beispiel die anderen Mortalitätszeitpunkten, also auch 14, 28 und 42 Tagen. Dann gab es so Microbiological Treatment Failure, also dass man dann doch wieder eine positive Blutkultur hatte und auch C. diff, Diarrhöen, Enteritis, genau. Und dann gab es je nach Domäne, bei den meisten wurde geguckt auch nach akuten Nierenversagen und nach Hepatotoxizität, also die wesentlichen beiden vorbekannten Toxizitäten von diesen Medikamenten. Genau. Und jetzt haben wir die Plattform erklärt und haben diese verschiedenen Silos, ne, also MSSA, MRSA und eben PSSA erklärt. Und wir wollen jetzt auf 2 dieser Silos zunächst mal gucken, nämlich erstmal fangen wir mit MSSA an und dann gucken wir das PSSA-Silo nochmal an. Genau, und MSSA, da ging es eben um Cefazolin versus Antistaphylokokken-Penicillin oder bei uns ist es Flucloxacillin, in manchen Ländern, so Singapur, war es das Cloxacillin, aber die sind so nah, dass man sozusagen, ich jetzt einfach von Flucklox immer spreche. Und die Grundlage hatten wir jetzt ja auch schon gesagt, dass es eben diesen Cefazolin-Inoculum-Effekt gibt, deswegen hat man das gemacht in der Vergangenheit. Hier sind jetzt bei diesem Teil des Trials, also in dem MSSA-Silo, was sozusagen das analoge Pendant quasi zu dem Clusiba-Trial ja ist, sind jetzt deutlich mehr Patientinnen und Patienten eingeschlossen worden. Also da sind ungefähr 670 in jeder Gruppe.
Genau, die Baseline-Characteristics im MSSA-Silo sind eigentlich auch relativ gleich verteilte Gruppen, was so demografische Faktoren angeht, Alter, Geschlecht und so weiter. Wenig IV-Drogen-Abuses-Patienten, paar Krebspatienten, so 12-15% immunsupprimierte Patienten. Vor allen Dingen wurde jetzt bislang sozusagen für die Zwischenauswertung in Australien, Kanada und Neuseeland rekrutiert. Und auch hier muss man sagen, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Closeba-Trial, waren die Patienten jetzt nicht schwerst krank. Also 10% der Patienten waren nur auf Intensiv. Das ist so, wenn man so die klinische Praxis, würde man wahrscheinlich, wenn man sich so alle Staphylococcus-Bakterien angucken würde, ein bisschen größeren Anteil schon auf Intensiv erwarten. Aber gut, also so ist es auf jeden Fall irgendwie erstmal gewesen. Und der Fokus der Infektion, das ist interessant, weil das ist anders als jetzt bei dem Closeba-Trial. Da waren es tatsächlich größtenteils, also jetzt hier im SNAP-Trial, im MSSA-Silo, hauptsächlich Weichteilinfektionen, also Haut- und Weichteilinfektionen, gefolgt von Knocheninfektionen, also nativen Knocheninfektionen, dann erst die katheterassoziierten Blutstrominfektionen, andere und dann fortfolgend 8% Endokarditiden, 7% so spinale Abszesse, 7% andere device-related infections, also ich nehme an, damit sind dann wahrscheinlich so Schrittmacher oder device-related Endokarditiden gemeint. Ja. Genau, und ZNS-Infektionen sehr weniger, also einstellig 7%. Sieben Patienten, 0,5% ZNS-Infektion. Also genau. Auch da relativ selten. Ich könnte mir vorstellen, dass die deemed to physician's discretion vielleicht dann auch eher nicht randomisiert worden sind. Ne? Kann sein, genau.
Ja, genau. Und dann kommen wir auch schon zu dem Outcome. Und da genau gibt es sozusagen eine kleine Episode zu erzählen. Und zwar einer der Dinge, die man in diesem adaptiven Trial sich vorher überlegt hat, war, dass man alle 500 Patienten, die man einschließt, plant, dass das Data Safety Monitoring Board zusammentritt und sich die Daten, die aufbereitet werden von dem Data-Team und sich eben die Signale sowohl was Effektivität als auch was Safety angeht, einmal anguckt. Und so Mitte 2024 kam es eben dazu, dass dieses Data Safety and Monitoring Board getagt hat und dann zuerst diesen Trial pausiert hat und dann in den beiden Silos ganz gestoppt hat, und zwar sowohl in den MSSA als auch in den PSSA Silos gestoppt hat, wegen vermehrter Toxizität, also vor allem AKI, also Nierenschaden, aber auch wegen erhöhter 90-Tage-Mortalität im MSSA-Silo.
Genau, es wurde aber nur die Backbone-Domäne gestoppt, muss man sagen. Die anderen, die Adjunctive Treatment und die Early Oral Switch, die laufen ja weiter, ne? Aber sozusagen die Backbone-Domänen wurden gestoppt, ja.
Genau, und das hieß sozusagen, dass man da schon, auch letztes Jahr schon wusste, okay, da scheint es sozusagen ein dolles Signal gegeben zu haben, weil das heißt ja im Prinzip, dass dieses Komitee es unethisch findet, jetzt noch weitere Leute zu randomisieren, weil eine Substanz hinsichtlich entweder Nebenwirkung oder Effektivität deutlich überlegen war, ne? Und das hat man dann in dem primären Outcome, der ja, wir haben es jetzt oft genug gesagt, 90-Tage-Mortalität war, auch gesehen. Da waren jetzt die Prozentzahlen gar nicht so unterschiedlich, aber es hatte sich eben einen Benefit für Cefazolin gezeigt, ne? Also da sind 15% gestorben nach 90 Tagen und bei dem Flucloxacillin 17%, also immerhin 2% Differenz oder so ein adjustiertes Odds-Ratio von 0,81. Genau. Die anderen Mortalitätszeitpunkte, also 14 Tage, 28, 42 Tage, da war das noch ausgeprägter, dass Cefazolin dem Flucloxacillin überlegen war. Oder wenn man sich diese ja so Kaplan-Meier-mäßige Kurven anguckt, dann gehen die sozusagen am Anfang steil auseinander und gehen dann hinterher eben ein bisschen wieder zusammen. Das ist, glaube ich, das, was ich vorhin angedeutet habe, dass irgendwann halt das Neue sozusagen zunimmt. Also je weiter hinten raus man guckt, desto eher sterben dann halt alle irgendwie, weil es einfach super kranke alte Leute sind. So fand es ganz einfach vereinfacht. Genau, das heißt, das war die Effektivität, die war auf jeden Fall nicht unterlegen, sondern eher überlegen, was die Mortalität angeht. Und dann die wesentlichen sekundären Outcomes war ja die Nierenschädigung, und auch da hat das Cefazolin natürlich, wir hätten es eigentlich jetzt nicht anders gewartet, deutlich besser abgeschnitten. 13% beim Cefazolin fand ich ziemlich hoch, ehrlich gesagt, versus 19% beim Flucloxacillin. Wie habt ihr diese Daten, also vor allem diese 13% beim Cefazolin interpretiert? Weil bei Closeba waren es ja null.
Ja, ich glaube, die haben halt einfach doch noch mehr Patienten hier irgendwie randomisiert, sodass man vielleicht was sieht. Und man muss dann, am Ende ist es natürlich trotzdem auch ein Beta-Lactam, ne, die natürlich ein nephrotoxisches Potenzial haben. Ich weiß nicht, ob die Patienten insgesamt, also man muss sagen, die haben natürlich mit irgendwie Skin- und Soft-Tissue-Infections und nativen Gelenk- und Knocheninfektionen sind natürlich auch eher schwerer verlaufende Infektionen, die auch länger therapiert werden müssen, versus im Klusiva waren es ja hauptsächlich katheterassoziierte Infektionen, die man ja im Zweifel Kurzzeit behandelt. Also da ist natürlich auch über die Dauer, also gerade auch die Nephrotoxizität von Fluclox ist ja schon auch therapiedauerabhängig, also vielleicht einfach längere Therapiedauer möglicherweise.
Sind die Patienten nicht möglicherweise beim SNAP auch einfach viel kränker gewesen? Weil beim Placebo sind ja definitiv, sind die ja mit Vorerkrankungen alle ausgeschlossen gewesen, ne? Also auch mit, ja, okay, da war es jetzt nur schwere Nierenerkrankungen, aber viele andere waren ja einfach ausgeschlossen. Also so könnte ich mir das auch vorstellen.
Glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass es so eine Art von Baseline-Nierenversagen eigentlich gibt in dieser sehr kranken Kohorte und das wahrscheinlich auch, wenn man gar nichts gegeben hätte, hätten wir auch vielleicht 10% Acute Kidney Injury gesehen oder so. Ja, genau. Und mir ist noch eine Sache aufgefallen, dass sozusagen Change in Therapy due to Adverse Events, also aufgrund von, dass man sozusagen die, es war ja ein Open-Label-Trial, dass man die Therapie geändert hat, das war halt sehr hoch, also 9% bei Fluclox versus 1% bei Cefazolin. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch wegen Nierenschaden sozusagen war, dass das dann geändert wurde.
Und die Patienten im Placebo-Trial waren auch tendenziell 5 Jahre jünger als die im SNAP-Trial. Also vielleicht ist das auch einfach, also
kann auch was ausmachen.
Mierchen, ja, ein paar Jahre älter. Also, ne?
Genau. Und jetzt kommt natürlich sozusagen der Einwurf, wie ist es denn bei Endokarditis? Jetzt mag das für die sozusagen Braunüleninfektion alles schön und gut sein, aber wie ist es denn jetzt bei der Endokarditis?
Ja, die Endokarditis hat tatsächlich am besten performt, ne, in sozusagen Cefazolin besser, interessanterweise. Also da war der Effekt tatsächlich am ausgeprägtesten. Also die 90-Tage-Mortalität im Cefazolin-Arm 15% und im Fluclox-Azolin-Arm 23, also 24%. Also das war schon ein deutlicher Unterschied, wobei man sagen muss, das waren jetzt also gut 50 Patienten in beiden Armen. Ne? Aber why? I don't know.
Ja, aber es ist erstmal, glaube ich, vor allem, ich würde es so interpretieren, dass es ein sehr beruhigendes Ergebnis ist, dass es eben jetzt in keinerlei Weise schlechter war, das Cefazolin.
Absolut.
Auch bei der Endokarditis, ne? Weil das war so ein bisschen mein Wissensstand vorm SNAP eigentlich oder so, das, was ich so wahrgenommen habe, dass alle gesagt haben, okay, bei der Endokarditis ist das Inoculum so hoch, da machen wir doch vielleicht lieber dann das Fluclox, um ganz sicher zu gehen. Und das ist jetzt, glaube ich, hiermit doch auch ein weiterer Argument dafür, dass das nicht so ist. Ne?
Ja. Nee, genau. Und man muss sagen, die Conclusion, die hattest du hier auch nochmal gezeichnet, also Cefazolin should be the new first-line standard of care treatment for MSSA bacteremia. Das ist ja die Schlussfolgerung der Autoren jetzt sozusagen nach diesen ersten Analysen. Also ich glaube, das würde ich, also wir haben es ja auch so umgesetzt jetzt mittlerweile, dass wir es als First Line nehmen, glaube ich, kann man schon so sagen,
genau.
Hinschreiben, ja.
Ja. Gut, dann kommen wir mal, das war jetzt die MSSA-Silos, jetzt kommen wir mal zum PSSA-Silos. Und warum testen wir denn überhaupt Penicillin oder warum kommen wir überhaupt auf die Idee, Penicillin gegen Staphylokokken einzusetzen? Muss man sagen, sind wir ja gar nicht die Ersten, die darauf gekommen sind, sondern natürlich ist auch schon Alexander Fleming darauf gekommen. Da hat der Autor nämlich beim ESC mit so ein schönes, ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Bild von der Original-Petrischale, glaube ich zumindest sah es sehr alt aus. Ich hoffe, es ist die Original-Petrischale von Alexander Fleming, wo er gezeigt hat, dass eben Penicillin, was von diesen Penicillin-Pilzen produziert wurde, dass das ja Staphylokokken hemmt. Also das heißt, das Wissen, dass Staphylokokken, also das Staphylococcus aureus, durch Penicillin gut bekämpft werden kann, ist schon sehr, sehr alt. Aber man weiß natürlich auch, dass Staphylokokken auch zu Resistenzen neigen und sogar, dass es so weit geht, dass ein großer Teil von Staph aureus, den wir sehen in klinischen Isolaten, auch resistent ist. Aber so zwischen vielleicht 20% und 30%, je nach Standort, sind eben auch sensibel auf Penicillin. Und das sind die PSSA Staph aureus. Und interessanterweise hat jetzt historisch gesehen, wenn man mal zurückguckt, der Anteil an PSSA innerhalb der Staph aureus kontinuierlich zugenommen. Und man weiß noch nicht komplett, woran das liegt. Aber so im Jahr 2000 herum waren es vielleicht noch so 15%. Und mittlerweile sind wir eher so bei 25%. Die sensibel sind auf Penicillin. Und ich habe gehört, dass eine mögliche Erklärung oder ein Grund mit sein kann, dass Daptomycin jetzt wieder mehr eingesetzt wird, weil es anscheinend was die Resistenzen moduliert und es nicht genau sozusagen die jetzt vermehrt auftretende Daptomycin-Resistenz wiederum dazu führt, dass die Staphylokokken eher wieder gegen Penicillin sensibel werden. Gut. Wie misst man das überhaupt? Das ist gar nicht so einfach. Oder, Annette, wie ist das? Wird es am UKE gemessen überhaupt, Penicillin?
Also es wird, glaube ich, automatisiert schon mitgemessen in diesen VTEC-Geräten. Also da ist ja, das ist ja meistens dann so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, Kassette, Film, also wie auch immer. Es wird aber nicht rausgegeben tatsächlich, weil, also ich bin ja jetzt keine Mikrobiologin, aber ich habe das immer so verstanden, dass man sich eben nicht sicher war, ob man diesen automatisierten Messverfahren sich mal darauf verlassen kann, was da rausgegeben wird an Ergebnissen oder ob eben doch eine Penicillinase vielleicht vorliegt, die man nicht mit erfasst. Und wenn, müsste man dann eben eine phänotypische Testung sozusagen machen. Und das wird aber nicht routinemäßig gemacht bei unserem UKE. Wir haben das jetzt für SNAP auch irgendwie alles mit unserem Mikrobiologen besprochen. Also es ist alles technisch möglich und man kann das auch machen, aber in der Routine ist es nicht, also wir geben das gar nicht raus. Also bekommen es nicht rausgegeben.
Nochmal nachgelesen bei der Eucast nämlich und die haben relativ klare Empfehlungen, wie man das testen soll. Und genau, es scheint sozusagen um das Problem der falsch positiven, also der falsch sensibel angegebenen zu sein. Das wäre sozusagen der worst kind of error, dass man sozusagen einen Penicillin S bei einem Staph aureus rausgibt und dass die Person dann Penicillin bekommt, obwohl es eigentlich sozusagen ein R da hätte stehen müssen. Das heißt, das ist der Fehler, um den man sich Sorgen macht. Und der scheint eben mit diesem VTEC 2-Gerät, was so das Standard der Platzhirsch ist in der Mikrobiologie, um diese Resistenztestung bei diesen Standardkeimen zu machen. Das scheint da eben nicht verlässlich zu wirken. Die Eucast schreibt auch, man soll sozusagen stattdessen diese Disk-Diffusion-Test machen, also wo man eine Agarplatte hat und da legt man so ein Antibiotika-Plättchen drauf und dann kommt es einerseits auf die Größe an, also ist es kleiner oder größer als 26 mm der Hemmhof und dann kommt es auch darauf an, ist die Kante, ist die sozusagen scharf wie mit dem Lineal gezogen, das ist dann schlecht, das deutet eher auf eine Penicillinase hin oder ist das so fuzzy oder beach-ähnlich, also läuft das so aus wie das Meer in den Sand sozusagen und dann und wenn es dann auch noch über 26 mm groß ist, dann ist das wohl ein relativ sicher, sagt die Eucast. Ich hab's mehr verstehe es mikrobiologisch auch nicht.
Scheint mir sehr aber genau, kompliziert
ich glaube,
zu sein. Takeaway ist, lieber Cefazolin.
Nein. Ja, genau, das ist in Deutschland und das scheint in anderen Ländern anders zu sein. Also in Australien, Neuseeland scheinen die das routinemäßig mit dieser Disk-Diffusion-Test zu machen und deswegen konnten die das überhaupt da ja so viel rekrutieren in das PSSA-Silo auch, weil das ja eine Voraussetzung war. Ne? Also man musste sozusagen hat die normale antimikrobielle Susceptibility-Testung gemacht, in Methicillin sensibel oder eben resistent, um MRSA gegen MSSA abgrenzen zu können. Und dann hat man sich sozusagen die Penicillin sensibel im VTEC 2 zum Beispiel getestet wurden, da hat man jetzt sozusagen vorausgesetzt, dass eben noch phänotypische Testung eben mit dieser Disk Diffusion gemacht wurde. Und nur wenn die vorlag und wenn die auch sensibel war, dann sind die Leute in das PSSA-Silo reingekommen. Und dann haben sie eben Fluclox oder Benzylpenicillin entweder 1,8 Gramm alle 4 Stunden oder 2,4 Gramm alle 6 Stunden bekommen. Genau. Ansonsten ändern sich in diesem Silo jetzt die primären Outcomes nicht so sehr von den MSSA-Silos. Es ist wieder 90-Tage-Mortalität. Die anderen Mortalitäten sind sekundäre Outcomes. Und es geht wieder um Acute Kidney Injury und so weiter. Und die Zahlen sind jetzt ein bisschen niedriger. Wir hatten gerade gesagt, es sind so 20 bis vielleicht maximal 30% der Staph aureus sind überhaupt PSSA. Deswegen sind da jetzt nur so 280 Leute randomisiert worden. Das war ein bisschen ungleich verteilt, ne? So 125 zu Fluclox und 156 zu Benzylpenicillin.
Genau, man muss sagen, am Ende kommt eigentlich genau das Gleiche raus wie beim Cefazolin versus Fluclox-Azolin, ne? Also man muss sagen, die, also wir uns jetzt mal ein bisschen breit abzubrechen. Mortalität hier tatsächlich noch überzeugender, geringer in der Benzylpenicillin-Gruppe, also 13,8% versus 21,5% 90-Tage-Mortalität und auch genau All-Cause-Mortality an Tag 90, auch in verschiedenen statistischen Analysen und die sekundären Outcome, nämlich allen voran Kidney-Injury, auch hier wieder deutlich schlechter in der Fluclox-Azolin-Gruppe, nämlich 22% versus 11% in der Penicillin-Gruppe mit auch mehr Patienten, die dialysiert werden mussten, in der Fluclox-Azolin-Gruppe und auch ein bisschen mehr Hepatotoxizität in der Fluclox-Azolin-Gruppe. Das sind, wie gesagt, alles sehr kleine Anzahlen. Also bei diesen Dialysepatienten reden wir hier von 5 versus 3 Patienten, die dialysiert werden mussten. Das muss man so ein bisschen dazu sagen. Aber insgesamt auch hier sozusagen die absolute Favorism für das Penicillin versus Fluclox-Azolin. Genau, und man muss, ja, also das kann man, glaube ich, sagen, ist beim Cefazolin versus Flu-Clox sehr ähnlich wie beim Penicillin versus Flu-Cloxacillin. Kleinere Anzahl an Patienten, die randomisiert worden sind. Und man muss aber schon sagen, dass natürlich die, man kann ja sagen, wenn Isolat Flu-Clox-sensibel ist, funktioniert Cefazolin auch. So handhaben wir es ja in der klinischen Praxis. Penicillin ist halt von der Resistenztestung deutlich aufwendiger. Also das muss man, glaube ich, dazu sagen. Ja.
Genau, nochmal zu der Statistik, was jetzt nämlich dabei rausgekommen ist. Also wenn man sich jetzt hier die Intention-to-Treat-Population anguckt, dann kommt eben eine Non-Inferiority von 0,96 raus. Und das heißt, man kann jetzt sagen, wir sind uns zu 96% sicher, dass das Cefazolin nicht unterlegen ist gegenüber dem Flu-Clox, und eine Superiority von 0,89. Das heißt, wir sind uns zu 89% sicher, dass das Cefazolin besser ist als das Flu-Clox-Acillin, ne?
Und P-Werte gibt es nicht. Überzeugend.
Ja, genau. Und überzeugend.
Ja.
Und auch hier gab es ja wieder Subgruppenanalysen, die wir natürlich jetzt, weil es alles kleiner war, auch noch viel kleiner. Also insbesondere da gucken wir jetzt auch nochmal auf die Endokarditis. Auch da zeigt sich ein Benefit von 12% versus 20% vom Penicillin gegenüber dem Flu-Cloxacillin. Aber genau, auch da waren jetzt die Zahlen zum Teil einstellig. Also das ist eigentlich das Gleiche wie im MSSA-Silo, dass jetzt der Benefit eher daran liegt, dass man kein Signal, was Unterlegenheit gezeigt hätte, gesehen hat, sondern dass man eine große Streuung, aber sozusagen auch eher ein ähnlich positives Signal gesehen hat.
Also man muss sagen, das war, glaube ich, so Ende August, als diese Pressemitteilung rauskam, dass diese beiden Domänen gestoppt sind, die Backbone-Domänen, und da stand ja in der Pressemitteilung schon drin, nicht Unterlegenheit und irgendwie vermehrtes Kidney Injury, und das war ja das, was wir alle so ein bisschen uns dachten, aber das jetzt wirklich schwarz auf weiß sehr überzeugend zu sehen, mit, also vor allen Dingen in der MSSA, im MSSA Lisosilo, ja auch großen Patientenzahlen, ist ja schon echt cool. Also das kann man ja jetzt wirklich im vollen Brustton der Überzeugung sagen, wir geben jetzt, alle kriegen jetzt Cefazolin, außer den Hirnabszessen muss man vielleicht noch
diskutieren. Das ist, glaube ich, auch so schon das wichtigste Fazit jetzt eigentlich von SNAP oder von diesen Staph aureus Trials in Kuwait, die wir jetzt gehört haben. Ne? Und das schließt eben die Endokarditis auch mit ein. Also ich glaube, da kann man sich jetzt auch wirklich sicher sein, dass man auch bei Endokarditiden das machen will. Genau. Ich glaube, was man noch forschungsmäßig sozusagen ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, und da werden ja auch weitere Untersuchungen laufen, ist diese spezielle Penicillinase, also die BLA-ZA. Das wird sicherlich weiter untersucht werden. Aber was man schon mal sagen kann, selbst wenn das eine Rolle spielt, dann scheinen die Leute trotzdem overall, sozusagen, wenn man die ganze Gruppe der Leute nimmt, deutlich besser zu fahren, wenn sie das Cefazolin bekommen als das Flu-Clox. Ne?
Genau, also das denke ich auch. Ja, finde ich auch.
Genau, ich glaube, eine wichtige Erkenntnis, die vorher nicht so klar war, für uns ist die vielleicht klar, aber das war in der Wissenschaft noch nicht so belegt, ist, dass Flu-Cloxacillin direkt nephrotoxisch ist. Der Mechanismus ist nämlich noch nicht so verstanden. Und ich glaube, es war oft die Argumentation, dass es so ein Bystander-Effekt ist, ne, dass die Leute, weil sie alle so krank sind und weil die Kränkeren sozusagen Flu-Clox bekommen haben und die leichter Kranken in den observationalen Studien das Cefazolin, dass man deswegen gesagt hat, da könnte vielleicht auch die Nephrotoxizität herkommen. Und das hat man jetzt doch auch relativ klar gesehen, genau. Ja, was noch aussteht, ist ja auch noch die anderen Domänen, wie zum Beispiel Clindamycin als Add-on-Therapie, ne, diese Adjunctive Treatment-Domäne. Da fand ich es nur nochmal, die rekrutiert schon sehr lange und bislang sozusagen ist noch nicht gestoppt worden. Das deutet eher an, dass es, wenn es da einen Effekt gibt, dass es relativ gering ist.
Ja, ebenso wie Early Oral Switch, muss man sagen. Ne? Also das ist ja tatsächlich auch, die laufen ja auch noch. Ne? Also wahrscheinlich wird es ja auch genauso gut funktionieren. Sehr gut. Super. Also wir subsumieren die Folge mit Cefazolin für alle. Als Take-Home-Message. Sehr gut. So, Fundstücke der Woche. Schnell noch. Ich habe eins, ich fange an. Ich lese gerade ein sehr schönes Buch. Und das heißt Stop Overthinking. Ich tendiere ja zum Overthinken. Und es ist sehr pragmatisch, Ratschläge, also das ist kein Ratgeber, ne? Aber das ist tatsächlich irgendwie ein ganz cooles Buch, die so ein bisschen erklärt, warum man, also ich glaube, weiß ich nicht, ob das mit, vielleicht auch mit dem Beruf zusammenhängt oder mit der Primärpersönlichkeit, keine Ahnung. Aber also ich tendiere dazu, alles irgendwie tausendmal zu zerdenken und zu grübeln. Und es ist ja auch vielleicht auch mal ein bisschen hinderlich, so im Fortkommen allgemein. Und das ist sehr, finde ich, sehr praktisch, praxisorientiert, wie man da so ein bisschen sich rauswurschtelt aus diesen komischen Overthinking von allem Möglichen und einfach so ein bisschen sich sortiert. Also ich finde es sehr, fand es sehr, sehr gut. Kann ich empfehlen.
Sehr gut. Ich mache mal weiter. Ich habe heute kein einzelnes Buch, sondern ich habe was zum Geburtstag geschenkt bekommen, was ich ziemlich cool fand. Und zwar das so ein Bücherabo. Das heißt, da bekommt man pro Monat ein Buch zugeschickt. Da kann man sich halt irgendwie vorher eine Kategorie aussuchen. Zum Beispiel Sachbuch oder Belletristik oder was weiß ich, Fantasy, was auch immer man mag. Und dann kriegt man pro Monat ein Buch zugeschickt. Und dann kann man sagen, gefällt einem das? Ja, nein. Und schickt das dann halt immer wieder zurück und kriegt dann jeden Monat ein neues Buch, ein relativ neues. Und das fand ich irgendwie ganz cool und ganz nachhaltig. Genau, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Cool. So eine Art Buchclub eigentlich.
Ja.
Ein bisschen passend dazu, ich habe jetzt kein spezifisches Buch mitgebracht, aber für mich relativ neu, vielleicht bin ich late to the party, ist das Konzept E-Book tatsächlich. Ich bin noch sozusagen, früher habe ich auch immer nur Papier gelesen. Ich weiß nicht, wie macht ihr das, habe ich euch noch nie gefragt. Lest ihr auch E-Book oder lest ihr Papier?
Also ich lese beides, aber ich bevorzuge immer noch das richtige Buch in der Hand, muss ich schon sagen.
Okay. Also ich bin wirklich hooked auf E-Book und für mich, bei mir hat es voll ermöglicht, dass ich mehr lese tatsächlich, weil ich es mehr mitnehmen kann. Ich war jetzt im Urlaub und da war es echt der Hit einfach. Also das ist mein Fundstück der Woche.
Ja, es gibt ja tatsächlich auch von den Bücherhallen in Hamburg gibt es ja, kann man sich ja Bücher, also E-Books ausleihen. Ne? Das ist natürlich auch cool. Die brauchen dann so einen bestimmten Reader, aber ich habe so ein Kindle, aber ich bin auch, also wenn ich mal lese, dann auch lieber Papier, ehrlicherweise. Aber eigentlich ist natürlich so ein E-Book viel, viel praktischer eigentlich. Also das mit den Büchern habe ich jetzt erst rausgefunden. Sehr gut.
Super, dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Wenn euch diese Folge des Infektsupports gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den üblichen Streaming-Seiten bewertet. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Das DZIF macht aber keine inhaltlichen Vorgaben zu der Sendung. Wenn ihr deshalb Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt uns gerne an info@infektsupport.de oder an @infektsupport in den sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal.